Ja, genau. Es geht wieder los, Baywatch Berlin, wir sind alle da. Es ist ein bisschen eine fragile Stimmung, muss man sagen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass irgendeiner gereizt ist oder es Streit gab oder ganz besonders viel Arbeit. Jakob ist gerade hier reingekommen, hat sich auf seinen Platz gesetzt, hat einmal ausgeatmet und da sind hier drei Fliegen von der Wand gefallen. Denn Jakob hat es geschafft. Und was er da genau gemacht hat, das können wir dann gleich nochmal besprechen und ausbreiten hier. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der mit dem Prinzip Außengastronomie es geschafft hat, braun zu werden.
Das stimmt.
Er hat so oft draußen in Restaurants gesessen, dass sich sein Hautton verändert hat. Es gibt ja Leute, die liegen sich auf eine Liege oder, weiß ich, gehen Fahrrad fahren oder
sonnen sich,
gehen schwimmen oder so.
Stimmt.
Du hast so lange in Restaurants gesessen und es geht ja irgendwie nur draußen gerade, bis du richtig braun geworden bist. Und gestern fiel dir dann irgendwann nicht mehr ein, was du noch essen kannst, dann hast du mit dem Trinken angefangen. Habe ich gehört.
Ja. Ihr kennt mich, ich bin ein Freund der Professionalität.
Ja.
Und so wie Jakob da sitzt, ist er definitiv alles, was ich hasse.
Was?
Du bist so richtig.
Nein, das ist jetzt gemein.
Jetzt ist schon wieder Pfeffer
drin. Nee, weil du hier so, du kommst so richtig.
Das war nicht meine Absicht, tut mir leid.
Der Kater, der sprießt dir aus allen
Poren. Aber Rudi, warum bringst du so eine Schärfe hier rein?
Du sitzt da, trinkst dein Weißbier.
Und du gehnst auch schon wieder.
Ich finde eigentlich für das, was ich gestern geleistet habe, für unsere Gastronomie, wir müssen auch mal ein Spotlight darauf richten, was es für eine gebeutete Branche ist. Was sie gedarbt und gezählt haben. Und ich bin jetzt wirklich, ich habe einmal ganz Berlin aufgegessen in den letzten Tagen. Und ich habe gerade auf der Fahrt hierher drüber nachgedacht, ob ich wohl dafür mal einen Preis bekomme. Weil ihr habt ja jetzt hier schon wieder irgendwelche Journalistenpreise da abgeräumt.
Den Hanni und Nanni Preis.
Und sonst was, Grimms Märchenpreis und was ist der Teufel. Und da dachte ich, Mensch, ich könnte doch auch mal so einen Preis bekommen als bester Gast zum Beispiel.
Ja.
Dass man so würdigt, dass man einfach würdigt, wie ich da so bin, wie bist du denn da so?
Na,
erstmal gut gelaunt, ich versprühe Esprit und Werf, dann bestelle ich alles,
was es auf der Karte gibt. Exquisiter Kaffee, handgefertigte Macarons, sehr gute Weine, der Genuss bei Jakob Lund.
Also wir waren auch gestern in dem Restaurant, waren wir wieder die besten Gäste, denn ich habe praktisch uns auch darauf vorbereitet. Es war schon völlig klar, was bestellt wird. Ich habe genau die Bestellung abgegeben, die ich hier schon letzte Woche angekündigt habe. Wurde genauso durchbestellt. Das war schon alles klar für die Kellnerinnen und Kellner. Die mussten das jetzt nur noch alles bringen. Wir waren gut gelaunt, wir haben gesungen.
Macht ihr so ein Brainstorming mit den Kellnern, bevor du da hingehst?
Ich habe das alles schon im Kopf erstellt. Ich gehe mit der fertigen Bestellung ins Restaurant und dann wird das alles runterbestellt.
Aber warst du alleine oder hast du mehrere Leute
dabei? Mehrere Leute, aber ich habe die gezwungen, das zu essen, was ich sage.
Ah.
Das ist mein neues Ding.
Oh, ja.
Ich habe auch gewisse Verbote ausgesprochen, wie zum Beispiel Soße zum Fleisch und so war verboten. Ich habe da einfach meinen Stiefel runtergefahren und jeder war glücklich.
Ja.
Das war schön. Aber es ist dann irgendwie so abgebogen in eine unfassbare Sauferei.
Ja.
Ja.
Also ich kenne das eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel im Hotel bin und dann habe ich mir vorher einen Weckruf bestellt und dann klingelt das Telefon und irgendein Auszubildender vom Hotelgewerbe muss mich dann anrufen.
Ja.
Die wissen ja auch, wen sie da anrufen und so. Das sind ja nicht immer Automaten, sondern manchmal sind das auch echte Menschen. Und dann rufen die mich also an. Und ich möchte ja vor diesen 20-jährigen Hotel-Azubis, möchte jetzt ja nicht so meine private Verpenntheit denen so ins Telefon reingrunzen.
Mhm.
Sondern ich will da abnehmen und will super wach sein, als wäre ich eigentlich schon wach gewesen.
Ja.
Und mach so, hallo. So, ne? Und dann danach fällt natürlich alles wieder in sich zusammen.
Ja.
Und mit dieser angestrengten, praktisch so deinen ganzen Körper mit aller Kraft zusammenhalten, dass er nicht nur vom T-Shirt getragen wird.
Ja.
So bist du hier gerade reingekommen.
So ist es auch.
Mit einer etwas überstrahlten guten Laune, wo man das Gefühl hat, was hat der denn zu verstecken?
Ja, so ist es.
Ja.
Und es war so, früher beim Radio hatte man ja wenigstens immer so 2-3 Lieder. Das heißt, man konnte sich voll zusammenreißen für eine 30-sekündige Moderation und dann kamen 3 Lieder. Da konnte man sich übergeben, da konnte man versuchen, Kaffee zu trinken und dann wieder gute Laune praktisch hochpetern und dann wieder 3 Lieder.
Wie lange hast du denn gemacht?
Nicht. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube von 19 Uhr bis 23 Uhr. Weil ab 23 Uhr durfte kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden und da war natürlich die Messe gelesen.
Ja, okay.
Na klar. Aber du hast ja auch gerade das erste Mal in der ganzen Geschichte von unserer Zeit hier, hast du dir den Kopfhörer ein bisschen leiser gemacht, weil ja. das so dröhnt in deinem Kopf.
Das hat sehr gedröhnt. Muss halt leid. Ich habe auch heute die ersten anderthalb Stunden heute Morgen nur ein Auge zur Verfügung gehabt. Muss die ganze Zeit so gucken.
Ja.
Zugekniffenem Auge.
Naja.
Du warst.
Bevor wir angefangen haben hier mit dem Podcast, hat Klaas gemeint, er wird mal in sich gehen und er fände es ganz gut, wenn wir hier auch mal Sachen besprechen, die einen interessieren vom anderen. So hat er es genannt. Also wenn mir was einfällt, was mich an euch interessiert, dann werde ich diese Frage jetzt gleich stellen.
Okay.
Shoot. Was interessiert dich an uns, Klaas?
Also mich interessiert zum Beispiel also zwei Sachen interessieren mich, ganz konkrete Sachen. Mhm. A, sind deine Viecher endlich geimpft?
Stimmt, ja, was
hast
mit deine
Viechers? Hast du deine Viechers jetzt? Also, weil ich muss ja auch Fragen weitergeben, ne? Mhm. Das ist jetzt nicht direkt Interesse am Menschen Thomas Schmidt, aber im Großraum Thomas, da ist durchaus ein bisschen Interesse zu finden. Also, ich interessiere mich für die armen Tiere. Mhm. Hast es endlich geschafft, diese pathologisch verrückten Katzen zu impfen?
Also vielen Dank für das Interesse, Klaas, in meinem Privatleben.
Ich habe auch noch eine zweite Frage, kommt später.
Okay.
Mich interessiert es auch.
Ich habe zwei Antworten darauf. Also sie sind nicht geimpft, bisher immer noch nicht, weil bei unserem Termin, wo ich den ganzen Tag Angst hatte, ne, und was er auch in den Podcast gestrahlt hat, dass ich da wirklich mit Nerven am Ende war, da haben die gekniffen. Also offizielle Ausrede, die Tierärzte.
Ach so.
Sie haben keinen Assistenten gefunden, der dabei behilflich sein könnte, das Tier einzufangen. Und der arme Tierarzt kann das nicht alleine bewerkstelligen, deswegen Termin auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ja.
Und dazu habe ich aber noch eine zweite Sache, bevor es hier, ich habe eine neue Seite von meinen Katzen kennengelernt. Sie sind nämlich auch Killer.
Wie? Mhm.
Und das klingt jetzt alles abenteuerlich, war es auch, nämlich morgens um 7 Uhr. Wie möchte man nicht geweckt werden?
Ich weiß nicht.
Ich kann es euch sagen. Im Schlafzimmer, sie hat es nur gut gemeint, ein halbtoter Vogel.
Oh nee.
Halbtot?
Halbtot vor das Bett gelegt wurde.
Oh. Hat er noch geflattert?
Ne, der konnte nur nach links rumfliegen.
Ja.
Ja, ich sag mal, also die Katze hatte den im Maul und wollte mir den, wie ich nachgelesen habe, also schenken. Ich hätte sie loben sollen, das ist ausgefallen. Ich habe sie nicht gelobt. Stattdessen habe ich sie in ein anderes Zimmer mal eingesperrt und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt mit dem Vögelchen? Das war so ein ganz kleiner Piepmatz und der ist nicht mehr ganz rund gelaufen. Der war so ein bisschen lediert und hat schwer geatmet, wie du nach dem Joggen.
Ja. Kam der hier rein, hat der auch immer gesagt, boah, mach die Musik leiser.
Und dann hat der Vogel sich irgendwie mit letzter Kraft unter meine Schlafzimmerkommode
gesetzt. Zum Sterben zurückgezogen.
Ja, und saß dann da unten drunter, völlig fertig und hat schwer geatmet. Und ich habe mir nur gedacht, das kann morgens um 7. Und dann habe ich mir so ein Handtuch geholt und habe versucht, den so einzufangen. In dem Moment ist er dann unters Bett geflattert noch irgendwie und überall die Federn rumgeflogen. Und ich habe mir dann gedacht, was machst du da? Ich glaube, so die Bauern auf dem Land würden den nehmen und irgendwie an die Wand schmeißen oder so, ne?
Das würden die machen, ja.
Ja, das ist mir ein bisschen zu rustikal, weil das war so ein ganz kleiner Piepmatz.
Hast du die Kanone geholt?
Nee, und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt damit? Ey, legst du den da hin, guckst du weg und die Katze lässt du nochmal raus und überlässt es der Natur so oder greifst du jetzt wirklich ein und verkürzt das Leiden und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du schmeißt sie jetzt da draußen gegen die Wand, so Augen zu.
Wirklich?
Dann habe ich die Terrassentür aufgemacht.
Darf ich kurz zwischenfragen, woher du wusstest, dass das die einzige Lösung ist, den zu töten? Also wie hast du das festgestellt?
Weil ich gesehen habe, wie dieses Vieh im Maul von der Katze hing. Und es war einfach nicht mehr...
Klaas, wenn ich mir mal so das Schienbein anstoße, bitte halte Schmitti von mir fern. Ich habe Angst.
Schmeiß dich gegen die Wand.
Also Jakob, wir müssen jetzt ein Handtuch über dich machen und ich muss dich an die Wand pfeffern.
So, pass auf. Ich muss die Story jetzt aber zu Ende erzählen.
Ja.
Dann habe ich ein Handtuch genommen und habe so unter dem Bett so das Vögelchen greifen wollen. In dem Moment hat es ist losgeflattert und ist aus dem Fenster geflogen.
Nee.
War weg. Problem gelöst.
Also der ist jetzt praktisch glücklich
so woanders. Denke. Ja, ganz bestimmt ist der jetzt im Schokoladenland.
Auf Kur.
Ja, auf Kur.
Der ist auf Kur.
Ja.
Norderney.
Mhm. Ja, so ist das.
Also,
oh Mann, ey.
Boah, das sind nämlich Raubtiere, die ich da halte. Ne?
Ja, aber was ist das überhaupt für eine Art, ein Geschenk zu machen, dass man selber was, also wenn ich, also wäre das für dich auch ein Geschenk, wenn ich mit einem Steak im Maul jetzt hier sitzen würde?
Nein.
Nee? Weil eigentlich hat die Katze sich doch selbst beschenkt. Was ist das für eine obskure Logik?
Nein. Ich habe auch gelesen, dass die Katze Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie will mich beeindrucken damit und sagen so, guck mal hier, was ich kann. Ne? Oder Variante 2, die ist nicht so schmeichelhaft. Sie denkt, ich bin so eine lausige Katze, ein so lausiger Jäger.
Dass du sonst verhungerst.
Ja, weil sie in dem Trieb ist halt drin, dass sie auch den Jungen die Beute bringen.
Und den Alten.
Oder den Alten, die überhaupt nichts mehr können, die gar nichts drauf haben, die kriegen dann die Beute vorbeigebracht.
Die Alten und Kaputten werden mit Vögeln gefüttert.
Das ist wie Lieferando.
Ja. Oh Mann, ey, da hast du den da fast da abgeworfen.
Morgens um 7, da bist du hellwach, ne, wenn es in deinem Schlafzimmer rumflattert.
Sag mal, so komische Sprache, ne? Die man eigentlich ja albern findet, ne? Fängt man an, so ironisch zu benutzen. Und gerade wenn man jetzt so in so einem Zirkel ist wie wir, ne, also reden viel miteinander, sehen uns oft und so, dann läuft man Gefahr, dass sich irgendwas normalisiert in der Sprache. Dann klingt es nicht mehr falsch, wenn man das sagt. Und dann fängt man an, das dann so auch woanders zu sagen. Und da sagt man es dann aber nicht mehr witzig gemeint, weil das vielleicht auch in einem anderen Kreis jetzt gar nicht so witzig rüberkommt. Ich habe heute Morgen meiner Mutter telefoniert und habe zu ihr gesagt, Gumo.
Ja.
Und zwar, also, no fun at all. Ich habe einfach gesagt, Gumo Mama. Und da ist mir dann aufgefallen, Moment mal, das hatten wir doch mal anders angefangen. Gumo war jetzt ja nicht, um Lebenszeit zu sparen, dass ich statt guten Morgen jetzt immer Gumo sage, damit ich länger lebe, ne, damit ich das schnell so, es gibt ja bestimmte Sachen, die werden abgekürzt und man fragt sich, wieso kürzt du das ab? Naja, klar, weil am Ende mehr Zeit für Freizeit überbleibt, ne, wenn man nicht so viel mit Wörtern sich so aufhält. Und dann habe ich das gesagt und dachte, oh scheiße, das ist mir noch aufgefallen. Aber bestimmte andere Sachen, die fallen einem ja vielleicht gar nicht mehr auf. Denke ich auch manchmal in Verhaltensweisen, dass man dann am Ende doch schon mehr so geworden ist, wie man vielleicht gar nicht werden wollte. Also ich habe so ein bisschen an Otto gedacht. Otto, der gesagt hat, ich wünschte, ich wäre noch der, der ich war, bevor ich werden wollte, was ich jetzt bin. Und manchmal muss man sich schon die Frage stellen, bin ich noch ich oder schon der aus dem Fernsehen?
Ja, mir fällt es so auf, dass sich so Sachen einschleichen. Man, wie du ja sagst, man entwickelt ja auch so eine Sprache, um die Sachen zu beschreiben, die zum Beispiel in Fernsehstudios ablaufen sollen. Und wenn man dann mit Leuten bespricht, wie ein gewisser Ablauf sein könnte für eine Sendung, zum Beispiel mit dem Regisseur oder so, dann hat es sich hier in der Firma irgendwie eingebürgert, dass sehr oft das Wort Scheiße fällt. Also man sagt dann zum Beispiel, also der soll rauskommen, dann stellt er sie hin, dann macht er hier seine Scheiße, dann soll er sich verpissen.
Was? Redest du von den Gästen von Late Night Berlin?
Nein, natürlich nicht. Es geht um Showproduktion. Dann sagt man, der soll hier rauskommen, er macht seine Scheiße, dann soll er sich verpissen. Wie soll er sich verpissen? Soll er sich durch das Tor verpissen? Nee, der kann sich einfach nach links verpissen. Nee, also er ist dann weg oder kommt er nochmal? Nee, der hat sich dann verpisst. Also wenn er die Scheiße gemacht hat, dann soll er sich verpissen. Und oder soll er sich nach der Scheiße nochmal hinsetzen. Ja, er könnte sich auch nach der Scheiße hinsetzen, machen auch Werbung. Der soll sich nach der Werbung verpissen. Ja, komm, machen wir es so. Und das ist ein ganz normales Gespräch,
ja, ich weiß, ja.
In dem ich mich auch neulich wiedergefunden habe. Und erst danach ist mir aufgefallen, dass, ja, vielleicht für das ungeübte Ohr hier doch eine recht rabiate Sprache vorzufinden war.
Ja, ja, genau. Und das, er macht dann seine Scheiße und redet seinen Unsinn.
Ja, er soll seinen Käse quatschen und dann kurbeln wir die Scheiße hier runter und dann hat er sich zu verpissen, ja.
Genau. Das ist mittlerweile der ganz normale Duktus. Und damit ist eigentlich nur, und auch, wie gesagt, das Gegenüber überhört den, wie soll man sagen, fast schon sozialen Dialekt darin, sondern nimmt sich nur die Infos.
Genau.
Wann wird was gemacht, wann wird wo rausgegangen.
In welche Kammer soll er die Scheiße zeigen? In die 2.
Ja, genau.
Genau. Ja, so kann es sein. So kann es passieren.
Und da muss man dann aufpassen. Und dass man sowieso auch sich immer wieder selbst überprüft. Und ganz ehrlich, ihr taugt gar nicht dazu wahrscheinlich, mich zu überprüfen und ich tauge nicht dazu, euch zu überprüfen.
Ich finde schon, dass wir dazu taugen, dich zu überprüfen.
Ja, in so Sachen, die euch noch auffallen, aber ihr kriegt doch auch nichts mehr mit, jetzt mal ganz ehrlich.
Wie bitte?
Ihr nehmt doch am richtigen normalen Leben, nehmt ihr doch auch nicht mehr teil. Also klar, so ein paar Sachen merkt ihr noch mehr als ich und ich merke dann wiederum andere Sachen an euch und so, ja. Aber so richtig einen sachlichen, neutralen, offenen Blick haben wir doch alle drei nicht mehr. So, und wenn wir uns gegenseitig
in was für
als
eine
Korrektiv,
was
ja, so als Freund, als Mensch, dass man so nicht irgendwie so ein komischer Fernsehtyp wird, der so völlig fernab ist vom Leben und immer nur noch so merkwürdige Sachen sagt und so komisch redet und so. Das, ihr könnt mir doch gar kein Korrektiv sein, weil ihr das doch selber nicht mehr rafft. Wir müssen uns, ich glaube, wir müssen uns wieder irgendwie, wir müssen wieder mehr normale Sachen machen. Können wir nicht bei Summer Breeze, können wir nicht mal einen Ausflug machen, wo wir was ganz Normales
was
mal machen?
Was wäre denn was ganz Normales?
Ja, immer direkt Fallschirmspringen. Können wir auch machen und so, aber können wir mal einen Tag machen, wo wir mehrere ganz normale Sachen machen im Podcast.
Also ich würde mir dann wünschen, wenn wir das machen, dass wir zum Beispiel immer Pfand wegbringen.
Ja, genau. Gut, das mache ich aber sehr oft.
Ja, das mache ich nie.
Das mache ich einmal die Woche.
Ich habe, glaube ich, seit 10 Jahren kein Pfand weg, weil ich immer so einen Dienst nutze, der ist auch, der die bringt die Flaschen und der nimmt das dann.
Nee, ich laufe da los mit 2 so riesen Tüten und dann tue ich das alles in diesen. Und wirklich, da habe ich richtig, das liegt vielleicht auch in meiner Glücksspielsucht.
Also dann aber denkst du ja, ich hab, Hauptpreis.
Ja, ich denke, manchmal denke ich mir, krass, ich bin über 10 Euro, ich habe eine Glückssträhne.
Also Pfand wegbringen ist ja nicht normal genug, oder wie?
Was machen denn normale
Was
Leute?
Was machen wir denn dann?
Ich weiß es nicht. Es
könnte peinlich werden, wenn uns das nicht einfällt.
Ja, wir können ja mal einen fragen vorher. Wir können ja auch mal einen Aufruf starten. Dass
Pfeife,
mal
Pfeife, was machen normale Leute?
Wo soll Pfeife das denn jetzt wissen?
Wasser trinken.
Da warten die Leute drauf, dass wir mal Wasser trinken.
Wasser trinken ist aber ein sehr guter Punkt von Pfeife.
Ja,
das.
Ach, trinken nicht alle Leute nur Wein?
Nein.
Okay, ja, gut
nein.
Zu wissen.
Viele
ja.
Leute, die Durst haben, trinken Wasser. Und das sehr guter Punkt, Dankeschön. Das ist ein guter Startpunkt. Von da aus lässt sich weiter brainstormen.
Dass wir so ein Wasser erstmal trinken.
Erstmal fangen wir an mit einem kleinen Wasser und dann gucken wir mal, was in diesem Großraum der Satisfaction noch zu finden ist.
Sollen wir mal die langweiligste Folge aller Zeiten machen?
Ja.
Im Zuge von Summer Breeze. Wir gehen Pfand wegbringen, wir trinken Wasser. Vielleicht fällt uns noch was ein oder vielleicht können die ZuhörerInnen uns ein paar Tipps geben.
Wir können was auch machen, was ich sehr gut kann, das ist Sitzen und Starren.
Sollen wir das Auto aussaugen?
Das können wir das auch mal auch machen, gut, das auch ist auch gut. Sehr gut. Ja.
Auch gut. Waschanlage ist zu viel
das ist Thrill, zu viel ne? Excitement, ja.
Genau.
Ja.
Ich habe mir überlegt, der Stoff, aus dem ja Filme sind, ne? Es gibt ganz viele Filme, die beginnen so, dass einer verstorben ist und dann hat er so einen letzten Wunsch und die Hinterbliebenen müssen das dann machen.
Genau.
Ne? Und da gibt es die kuriosesten Zusammenstellungen.
Weil die auch manchmal ins Erbe wollen, weil das so praktisch wie auf dem Siegel steht, dass man
genau.
sonst nicht rankommt.
Das könnte die Motivation sein. Das könnte auch einfach die Motivation sein, dass man dem Verstorbenen halt den letzten Wunsch erfüllen will.
Ja.
Und dann, da gibt es die kuriose Zusammenstellung von Leuten, die dann etwas machen, was sie normalerweise nicht machen.
Ich dachte kurz an Citizen Kane und da habe ich gedacht, nee, das meint er nicht.
Wieso, wie ist das da?
Er meint Diddy und seine außerirdischen
Erben. Es gibt aber wirklich, es gibt 100 Filme, die so anfangen. Ich glaube, gerade erst wieder gab es irgendwie so einen ARD-Film, wo Heiner Lauterbach steht da am
ja,
See.
Ja. Ja. Doch nicht Citizen Kane.
Nicht Citizen Kane.
Ja. Auf die falsche Fährte geführt.
Und was ich jetzt überlegt habe, war, ob ich praktisch euch nicht, dass ich praktisch euch noch nerve über meinen Tod hinaus, dass ich mir jetzt in der nächsten Woche einen letzten Wunsch überlege, den ich ganz konkret an euch habe, wo ihr was zusammen machen müsst.
Ach.
Und der kommt ihr ja nicht raus. Ist ja im Grunde, also wenn, sobald ich das irgendwo aufschreibe, dass das mein letzter, dass einer meiner letzten Wünsche ist.
Ja, dann guck aber, dass das was ist, was wir auch, also ich meine, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du jetzt nächste Woche irgendwie vom Stuhl fällst,
ja.
Dann bitte, dann kann das relativ facettenreich sein, dein Wunsch. Ja. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir ungefähr alle gleichzeitig sterben und du vielleicht so eine Woche vor uns stirbst, dann sind wir ja auch nicht mehr so super fit.
Das spielt ja keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass ich euch so verpflichten kann, etwas sehr Kurioses zu tun.
Ja, und weißt du schon was oder würdest du dir noch was überlegen?
Ich überlege mir das ganz konkret. Und ich möchte es eigentlich auch den Zuhörern mitgeben, also dass man mal so überlegen kann. Man kann Leute nochmal so richtig verpflichten zu Scheiße. Einfach, wenn man stirbt.
Man muss lediglich sterben.
Richtig.
Und schon hat man super Spaß.
So hat man Spaß.
Ist das ein bisschen so die Versuchsanordnung?
Das Konzept.
Sag mal, als du vorhin über eure Ausdrucksweise im Fernsehbusiness gesprochen habt, ne? Das Katzenarschloch hast du noch vergessen. Das wird
vergessen,
da immer noch eingewoben wahrscheinlich. Ja. Ne? Da habe ich nur kurz gedacht, also meine Eltern warnen mich bis heute und die haben immer noch die Vorstellung, dass das Showbusiness ein Haifischbecken ist.
Ja, ist doch auch so.
Ja, und jetzt ist meine Frage an euch. Würdet ihr das so unterschreiben? Und
klar.
Was sind die Hinweise?
Die Hinweise, ganz viele Lügner, die einem nach dem Mund reden, solange es läuft. Und wenn nichts mehr läuft, sind die alle ganz schnell weg.
Ja.
Also wäre doch so wahrscheinlich, oder?
Das stimmt. Das kann man.
Ey, und wie viele Leute, mit denen man.
Also, meinst du jetzt aus Moderatorensicht oder so?
Ja, halt, naja, also so Großraumbranche, möchte ich mal sagen. Also, ich glaube schon, dass die sich schon wie die Sonnenblumen immer so ein bisschen zum Licht drehen, ne?
Mhm.
Die Leute. Was ja nicht schlimm ist, also, das kann man ja vorher wissen.
Ich habe nur gemerkt, am Anfang, wenn man, also, man muss sich ja immer einmal im Jahr im besten Fall oder auch mehrmals im Jahr über Budgets austauschen. Also man soll eine Sendung machen und dann wird verhandelt mit dem Sender darüber, wie viel Geld steht einem zur Verfügung, um das im besten Fall in Pyrotechnik umzuwandeln. Und diese Verhandlungen, die waren auch immer sehr special und da musste ich mich sehr dran gewöhnen, weil ich am Anfang alles persönlich genommen habe.
Es ist ja letztendlich, man kann es so nennen, aber eigentlich ist es eine Verhandlung. Eine Verhandlung heißt immer, irgendwie, da fängt einer an, einer fängt ganz besonders tief an, der andere fängt ganz besonders hoch an und irgendwann trifft man sich in der Mitte und wie man dann da hinkommt, ist auch ein bisschen Psychologie. Das hat auch soziale Komponenten, das hängt auch damit zusammen, wie man zueinander steht, in welcher Situation man sich befindet. Es ist, glaube ich, das völlig ureigene Handeln und das Ausballdowern
so
und so.
Als gut gelaunten Akt, so mit die Sonne
scheint. Ist auch manchmal so.
Das ist vielleicht bei den Moderatoren.
Nein,
so.
Da auch nicht. Mhm. Aber das ist, nee, es gibt Phasen da. Es gibt auch die erleichternden Phasen, es gibt die normalen Phasen und am Ende hat jeder ein gewisses Grundinteresse. Darüber steht aber das absolute gemeinsame Interesse, dass man eine Einigung findet. Und das wird man dann irgendwie schaffen. Und da geht's manchmal, das weiß man doch selber, auch aus Streits, die man so mit guten Freunden hat, da geht's einem doch manchmal auch nicht um die Sache, sondern ums Prinzip. Und da muss man immer gucken, will hier bloß einer Recht haben oder geht's hier wirklich um etwas?
Also ich war schockiert, wie emotional das ist, weil das sind ja auch alles, ich glaube in der ganzen Branche gibt's nur so Drama-Queens and Kings. So.
Das ist ja das Absurde, dass man sich da manchmal auch mit den verschiedenen Temperaturen, mit denen man dann solche Einzelentscheidungen begleitet, am Ende dann doch etwas findet, was wirklich für alle gut ist.
Und wie lief das, Schmitti, als du jetzt dieses kleine Boot gekauft hast? Also hast du da gute Verhandlungserfolge erzielen können? Ist ja immer so.
Oh, das war
egal, was
so,
man
ja
kauft, ja. Dann also ich zum Beispiel, wenn ich ein Auto gekauft habe, habe ich es immer so gemacht, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wenn man jetzt über den Preis redet, da gibt's einmal den Preis, der dran steht, und dann dachte ich, naja, man kann jetzt gut verhandeln, indem man über die Sachen spricht, die für den Händler oder den Verkäufer jetzt nicht viel Geld kosten. Zum Beispiel frische Reifen, dass man sagt, hätte da gerne mal frische Reifen da drauf. Das kostet nicht viel Geld, aber mich würde es viel Geld kosten, die selber zu kaufen. Ne? Dann dachte man, Mensch, die Reifen noch. Und wasch das doch noch einmal durch und dann ist es auch gut. Und wie lief das jetzt bei deinem Bötchen?
Also, Szenerie, ja?
Du Arschloch.
Herzlichen Glückwunsch zum Bootsführerschein.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum Bootsführerschein. Ja, danke. Super, ja, sprechen wir gleich drüber. Aber da war so, das Boot steht da, du kommst da hin, sagst, ach Mensch, das ist es, das hätte ich gern.
Und dann hast du doch bestimmt einfach auch, um gut zu verhandeln, so ein bisschen dran rumgemeckert. Sagt, hier, der Anker, der ist ja geil, glänzt ja gar nicht und kommen denn da noch ein paar Sitze bei?
Also ich war auf der Suche nach einem kleinen bescheidenen Boot, ja. Und allerdings ist es im Moment eine sehr schlechte Zeit, um ein Boot zu kaufen.
Wieso das denn?
Weil sich wegen Corona jeder denkt, ich könnte das Geld in einen Urlaub investieren oder in ein Boot.
Ja.
Und deswegen macht gerade jeder Trottel, inklusive mir, seinen Bootsführerschein. Und stellt sich dann vor, dass er dann mit seinem eigenen Boot irgendwie auf dem Wasser rumschippert, was man gut machen kann, weil alle, egal was jetzt kommt mit Corona noch, ob da noch mal eine Welle kommt oder sonstiges, man ist auf seinem Boot allein, man hat Abstand, keiner geht einem auf die Nerven, das ist so der Traum.
Gibt es einen besseren Platz, einer Welle entgegenzukommen, als auf einem Boot?
Richtig, das denken sich sehr viele, ja. Und deswegen ist der Bootsmarkt gerade schwer. So, und dann, wenn man dann auf der Suche ist nach einem Boot, dann muss man wirklich durch ganz Deutschland durchtelefonieren und hoffen, dass irgendjemand sich erbarmt und dir noch ein Boot verkauft.
Also man kann sich schon mal gar nicht aussuchen.
Theoretisch schon, aber dann sind die Chancen sehr gering und so ein Boot hat eine Lieferzeit aktuell von 11 bis 13 Monaten und dann ist der Sommer vorbei und der nächste Sommer auch. Ja. So, und jetzt hatte ich aber durch Zufall kam eine Meldung, dass ein Boot, das mir gefallen hat, irgendwie in einem Laden stand und da haben die nochmal reingekriegt. War angemeldet, soll Ende Juni kommen. Das heißt, ich habe das Boot nie gesehen, nie angefasst, nichts. Ich bin dann da hingegangen und dachte, naja, so ein Boot, da wird man jetzt mal noch genau das machen, was du sagst, nämlich ordentlich verhandeln. Und dann habe ich aber schon gemerkt, beim Reinkommen in diesen Bootsladen, das wird nichts. Weil da standen noch so circa 20 verpackte Boote rum. Und ich meinte, was ist mit den Booten? Ja, wir kamen noch gar nicht dazu, sie auszupacken, weil so viele Bestellungen Tag und Nacht hier reinkommen, wir kommen nicht mehr hinterher.
Sind die in Kartons verpackt?
Nee, in so Folie.
Ach so.
In so weißer Folie. Und dann, dann habe ich so ein bisschen versucht zu verhandeln zusammen. Ich habe Arne noch mitgenommen hier, unseren Kollegen, weil der ist so ein bisschen rauer und der sollte dann da rumverhandeln für mich. Das hat alles nicht geklappt. Also der hat uns angelächelt, der war bester Laune, dieser Bootshändler. Allerbester Laune. Ich kann nicht sagen, dass das ein Arschloch war. So sehr gut gelaunt, hat sich einen Dreck dafür interessiert, was das eigentlich für ein Boot ist. Selbst so Basics wie, welche Farbe hat das Boot, war aus ihm nicht herauszukriegen. Ich habe gesagt, so, welche Farbe hat das Boot? Da hat er gesagt, Ja, den muss man nehmen, wie es kommt, ne? Und dann, da habe ich gesagt, ja, aber okay, aber hat das Boot Polster? Oder muss man die noch nachkaufen? Muss man noch irgendwas nachbestellen? Hat das Fender, also diese Bumper, Böller, die da ran? Ja, kann er, hat er so immer so im so rum, hat er im Internet in der Anzeige geguckt, da standen so drei Zeilen. Hat er gesagt, ja, nee, weiß ich auch nicht. Müssen wir ja gucken, wenn es da ist. Also Moment, ich kaufe jetzt die Katze im Sack, ich muss jetzt irgendwie ein Boot kaufen, wo ich nicht mal weiß, was für eine Farbe
es hat. Den Spatz im Handtuch.
Ja, ja. Und dann wirklich, dann grinst er ihn an, so, ja, so ist das.
Und was ist, hat er gesagt, als ihr dann gesagt habt, Mensch, die Polster, können wir da, dass sie die schenken und dann, was hat er da gesagt?
Ja, dann versucht man natürlich, wenn man merkt, den Preis runterhandeln, das wird nichts mehr, dann will man ja so ein paar Extras rein haben.
Ja.
Und das ist dann wirklich wie in der Pyramide so runtergefallen, also, wie heißt, rettet die Millionen, so war das ungefähr. Man fängt an mit das Polsterpaket, ne? Das, komm, das können sie uns doch da zulegen. Also für das ist doch wirklich, wir zahlen jetzt auch schon, das Boot kommt irgendwann, wann genau können sie uns auch nicht sagen, in welcher Farbe können sie uns auch nicht sagen, das ist alles so ein bisschen, das gehen wir alles ein, sagen wir mal so, komm, machen wir trotzdem, kaufen wir das blind, dafür gibt's die Polster dazu. Nee, kann ich nicht machen. Also, dann, okay, aber die Leinen und Fender, wirklich, die gehst du.
Also so Seile.
Da kannst du für 80 Euro kaufen. Ne?
Ja.
So,
Nur damit du ein besseres Gefühl hast.
Ne, das habe ich auch offen gesagt. Dann habe ich gesagt, jetzt geben sie uns ein bisschen Würde. Lassen sie uns hier mit erhobenem Haupt rausgehen. Ja. Geben sie uns die Fender und Seile dazu. Nö, kann ich nicht machen. und dann
was auch, ging war es denn wirklich ein bisschen Benzin zu kriegen?
Das geht noch weiter. Da habe ich gesagt, so, okay, ja, komm, drauf geschissen. Gibt es denn wenigstens eine Einweisung in das Boot? Weil ich habe gerade den Führerschein gemacht, so, dass mir das erklären. Hab ich gesagt, dann war ich erleichtert, weil er sagt, ja, natürlich können wir es machen. 340 Euro.
Und also wenn man für den Zinnober, wenn du ein Auto kaufst, dann gehört das so zum Übergabe-Zinnober. Das Radio an und du denkst so, ja, ich weiß, hier ist das Lenkrad und hier kannst du anstellen und da aus. Das gehört doch eigentlich dazu.
Ein Riesenschiss.
Also, ja, aber für den ist das doch auch Zeit. Und die Flasche Sekt im Kofferraum, die kostet auch 700 Euro.
Pass auf, es wird noch schärfer. Dann meine ich so, wie kann das denn sein? Wie lange ist denn diese Einweisung? Weil das Boot hat halt so ein Gas, vorwärts, rückwärts, ne? Und was willst du denn noch machen? Und dann meinte er, ja, das ist ja nicht nur die Einweisung, da ist ja auch Benzin dabei.
Aha.
Ah. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, aber so eine Tankfüllung, also wenn ich das jetzt mal so im Kopf errechne, da ist trotzdem ein Riesengap zu 340 Euro. Wenn man jetzt mal einmal voll tankt, da ist ja noch einiges. Und dann meinte er, nee, wir tanken nicht voll. Also wir machen da so viel rein, dass sie zur nächsten Tankstelle fahren können. Das sagt er wirklich, aber mit einem Grinsen dabei. Und dann hat er mich immer so gefragt, so, also, wollen Sie es jetzt oder nicht?
Ja.
Ja, ich nehm's.
Und das
Beste ist, wir haben während dieser ganzen Verhandlung, das waren zweimal eine Stunde, wo ich in diesem Büro rumsaß, nicht mal ein Wasser angeboten bekommen.
Was?
Ja. Es gab nichts. Also wirklich nichts. Es gab keinen Verhandlungserfolg. Ein Rattenschiss Benzin für 340 Euro kriege ich da rein und eine Einweisung, die ich aber auch selbst bezahlen muss.
Ja.
Und ansonsten tschüss, troll dich. Und wenn du es nicht nimmst, dieses Boot, das du nie gesehen hast, nie angefasst hast, dann nimmst halt jemand anderes.
Danke, Ende.
Danke, Ende.
Ist ja Wahnsinn.
Und so müssen wir demnächst mit ProSieben verhandeln.
Vielleicht müsste man grundsätzlich so verhandeln, aber wahrscheinlich tut sich da einfach nichts.
Nee. Es ist ja nicht jeder so und sagt dann, ich nehme es trotzdem.
Woher weiß man eigentlich, bei welchen Sachen man verhandelt und bei welchen nicht?
Naja, ist ja
wenn
ganz
ich jetzt
klar.
Zum Beispiel an der Tankstelle bin,
ja.
Ne? Dann tanke ich voll, dann steht da wieder 79,20 Euro. Und dann gehe ich in die Tankstelle und sage, so, jetzt haben wir ja hier den Preis, dann hätte ich gern einen Snickers. Dann sagt er doch auch nein.
Ja.
Woher weiß man eigentlich in der Gesellschaft, über was verhandelt wird, was nicht?
Stell dir mal vor, du stehst in der Tankstelle, hat mir ja nie viel Zeit, ne? Da fährt man kurz
und
ran und denkt so, boah, scheiße, ich muss tanken, okay, mach ich schnell und so, hält er den Rüssel in den Fiesta und stellt sich dann dahin und es soll irgendwie schnell gehen, ne? Und dann fängt da einer an, um irgendwie so ein Bounty zu falschen da, ne? Boah, ey. Kennt ihr das? Wenn ihr in der Schlange steht, das gibt's ja nicht nur an der Tankstelle, sondern das gibt's ja oft, ne? Dass man so anfängt, den Nacken von jemandem zu hassen.
Ja, das kenne ich.
Kennt ihr das? Ja, wenn ihr den so von hinten so richtig, richtig doll in den Reihen hasst.
Ja.
So, ihr kennt den gar nicht. Und teilweise bin ich fast befriedet, wenn die sich dann irgendwann umdrehen nach 100 Jahren.
Weil die dann lieb aussehen, ne?
Genau, dann sehen die lieb aus. Und auf einmal passiert wieder das, was psychologisch so passiert bei gut erzogenen Menschen, die erkennen praktisch das Gesichtsschema und auf einmal wird man wieder erinnert an seine Prägung, an die Werte und die Erziehung, die man so mitbekommen hat, und dann geht es auch wieder, ne? Aber in sowas Gesichtsloses, Emotionsausdrucksloses, ja, wie einen Nacken.
Ja.
Ein Nacken mit so Haaren und die stehen dann noch so blöd hoch und ich denke immer, das weiß er gar nicht, ne? Und er steht dann da und es dauert einfach ewig und weil er jetzt auch zur Post wollte, muss ich hier noch länger warten und so. Das reicht dann schon, dass ich mich so richtig in den Rhein hassen kann.
Und atmest du dich dann dass du so atmest, dass der weiß, dass du da bist und dass es dich stört?
Nee, das geht ja in Corona-Zeiten, kann ich nicht so laut atmen, dass ich.
Aber genau aus der Haltung, ne, die er jetzt gerade beschreibt, und ich glaube, das können wir alle verstehen, die hier sitzen. Das ist auch der Grund, weshalb ich gleichzeitig immer Riesenpanik krieg, wenn ich am Förderband vom Supermarkt bin, an der Kasse. Mhm. Dass das alles schnell geht, weil ich habe genau euch und inklusive mir, habe ich im Kopf, dass die hinter mir stehen, meinen Nacken hassen und ich da jetzt rumtrödel. Deswegen wird das alles schon mal so ein bisschen vorsortiert, dann ganz schnell. Ich will nämlich das, was du in der Außengastronomie darstellst, der beste Kunde,
absolut,
der will ich sein an der Supermarktkasse.
Aber glaubt ihr, dass man das irgendwie merkt, weil man stellt sich ja manchmal so ein bisschen vor, dass derjenige so eine Art Energie spürt und dann irgendwie das macht, was man will, ne? Also man hat ja einfach zu viel Zeit mit sich in so einer Schlange und dann denke ich immer, wenn ich den jetzt so richtig in den Nacken da so hineinhasse, dann geht er bestimmt gleich schneller weg oder so. Ja, also dann hat das so eine Art Auswirkung. Denkt ihr manchmal, dass ihr auch so telekinetische Fähigkeiten habt, dass wenn ihr irgendwas so ganz doll denkt, dass das dann so ein bisschen auch passiert, obwohl ihr natürlich intellektuell wisst, das kann ja gar nicht sein, aber erwischt ihr euch manchmal bei so dämlichen Gedanken?
Ja, ich habe die Fähigkeit, immer einen Parkplatz zu finden, egal wo ich hinfahre. Und das liegt nur daran, weil ich mir vornehme und mir eingeredet habe, dass ich von Gott geküsst bin und immer einen Parkplatz finde. Das ist auch so. Ich fahre wohin, park ich.
Hast du nicht den Eindruck, dass, mal unabhängig davon, wie sortiert der da oben ist, ne? Dass er für solche Anliegen jetzt gar nicht mal so viel Zeit hat.
Da nimmt er sich gern für Zeit, dass ich immer ein paar
auch in Corona-Zeiten.
Ja.
Sagt er, ja, ganze Welt hat Corona, alles scheiße. Oh, der Lund sucht einen Parkplatz. Leute, halt, stopp! Lund sucht einen Parkplatz. Bitte aufhören mit dem Impfstoffentwicklungsglück.
Ja, am Kudamm, bitteschön. Da ist er. Ich möchte nochmal darauf zurück. Also, meine nicht, dass wir uns dafür einsetzen können, dass man grundsätzlich über alles verhandelt. Also es ist praktisch keine festen Preise.
Nein, ich hasse
das.
Es soll nur noch feste Preise geben.
Oh, ey, genau.
Nur feste Preise.
Aber du hast doch gerade Erfahrung mit einem festen Preis.
Ja,
nein, auch nicht zufrieden.
Nein, es geht ihm doch gar nicht um den Preis. Der kann das Geld doch bezahlen. Es geht mir doch nicht um die 80 Euro für Seile. Es geht ihm darum, dass er nicht, was jetzt leider passiert ist, da als Idiot rausgeht.
Ja. Ich habe mich richtig vom Hof getrollt.
Er möchte das Gefühl haben, er ist nicht verscheißert worden.
So rausgeschlichen.
Das ist ihm jetzt passiert. Wenn praktisch die theoretische Möglichkeit einer Verhandlung da drin steckt. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, es besser zu machen als jemand anders.
Ja.
Ja. Der Idiot. So.
Ja.
Dann ist blöd. Wenn es für alle gleich ist, wie an der Tankstelle, dann hat man das zu akzeptieren.
Ja.
Dann hat es nichts mehr mit Talent oder Persönlichkeit zu tun.
Das finde ich gut, damit kann ich leben.
Wobei man ja sagen muss, du bist ja nicht mit leeren Händen rausgegangen. Du hast ja schon eine Sache noch bekommen. Hast du mir erzählt? Eine Broschüre. Das war sein Verhandlungserfolg, war eine Broschüre mit anderen Booten
Ja,
drin.
Es war noch schlimmer, weil ich habe den halt gefragt, was hat das Boot denn an Bord? Was muss ich noch eventuell bedenken und auch einkalkulieren, was noch an Kosten kommen könnten und so weiter.
Ich stelle mir das vor, wie im Reisebüro, wenn man auf die AIDA will.
Ja.
Dass er so dieselben Fragen hat, sage ich Ihnen nicht.
Und ich krieg halt, weil er hatte nicht die Muße, mir die Sachen da jetzt rauszusuchen oder geschweige denn irgendwie jemanden anzurufen, der das erkundigen könnte. Er hat mir die Broschüre in die Hand gegeben, hat gesagt, das steht da bestimmt alles drin.
Vielleicht.
Vielleicht. Aber auch nicht auf das spezielle Boot, sondern so generell für dieses Modell. Das war schön. Weißt du, wisst ihr, was auch schön war? Habt ihr die Friends Reunion geguckt?
Nee, ich weiß gar nicht,
wie man das gucken kann.
Nee, ich habe nur gehört, dass der eine von denen, Matthew Perry, der trinkt wohl ganz gern mal einen Schnaps.
Mhm.
Und da stand es ein bisschen auf der Kippe, ob jetzt diese PK, wo die da alle nochmal im Set sitzen, ob die stattfinden kann oder nicht. Weil der, wie gesagt, also nicht zuverlässig versichern konnte, dass er an dem Morgen der PK jetzt nicht auch noch mal einen kleinen Schnaps trinkt.
Mhm.
So kann man das, glaube ich, sagen. Und dann eben, ne, kann man sich ja genau vorstellen, wie in Hollywood da gesprochen wurde. Ja, es wäre schon super mit der Friends Union, es müssen alle kommen, ne? Ja gut, aber der trinkt zwei Flaschen Wodka am Tag, was machen wir denn jetzt, ne? Es wird ja dann nicht gesagt, ja, dann lassen wir den mal lieber, weil ne? Sondern es wird einfach nur geguckt, wie schaffen wir es, dass er an diesem einen Tag, nur da an diesem einen Tag, was er davor macht und danach macht, ist uns hier Hollywood egal.
Ja.
Aber an diesem einen Tag muss er da einfach nüchtern sein und viele Fans haben sich gefragt, warum der so wenig sagt.
Es ist immer wieder faszinierend, wie viel du reden kannst über was, was du gar nicht gesehen hast.
Naja, aber
ich wollte gerade euch erzählen, wie das ist und dann erzählst du jetzt 10 Minuten lang, das ist wirklich dein Talent, das meine ich wirklich.
Ich hab's gesehen.
Nee.
Also diese
du hast
PK.
Das nicht gesehen, diese nein, PK? Du hast davon gelesen.
Nein.
Es gab keine PK.
Doch, es gab eine PK. Es gab Ausschnitte.
Leute.
Das hab ich doch gesehen. Die saßen auf dem Sofa, alle haben Fragen beantwortet und Matthew Perry hat da rumgesessen, ja, weil ihm geraten wurde, er möge bitte sein Maul halten. Das war die Ansage vorher, dass gesagt wurde, weil die danach gefragt haben, warum hat er so wenig gesagt? Ja, weil war unklar, was da kommt.
Sah der betrunken aus?
Nee, er sah nüchtern aus und er sah so aus, als...
Es ist unfassbar.
Er sah nüchtern aus und er wollte gerne trinken. Das sah man.
Schmitty, wie hast du die Sendung erlebt?
Ich habe sie mir angeguckt und...
Erstmal, wo konnte man sich die angucken?
Die kannst du auf Sky gucken. Ja. Und wart ihr Friends-Fans oder ist das also irgendwie
Mittel.
So?
Ja, überhaupt nicht.
So. Nee, ist auch so Mittel. Aber ja.
War das die Sendung, diese Reunion? Weil ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Ich dachte, das ist eine Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz für eine neue Folge, die drehen oder so.
Nee, die machen, das war die Sendung.
Ach, das Rumsitzen war das
ja,
schon?
Ja, ja.
Ich dachte, das wäre das Presseevent, um irgendwas zu bewerben.
Nee, das war
ach
die
so,
Sendung.
Ja, jetzt raff ich das. Ich dachte, die machen da so Werbung dafür, damit es da eine neue Folge gibt, wie die praktisch in Character 20 Jahre später
okay,
sind.
Okay, dann Absolution. Deswegen war das gerade ein bisschen komisch, weil du hast die Sendung beschrieben, ohne sie gesehen zu haben.
Nein, ich habe einen Ausschnitt daraus gesehen und ich dachte, das wäre praktisch Werbung für irgendwas, was noch kommt.
Nee.
Ich dachte, die haben die mal alle zusammengetrommelt und die sollen da mal Fragen beantworten.
Nee. Wollt ihr jetzt hören, was ich darüber
denke?
Okay.
Ja, na sicher. Dann kann ich beim nächsten wieder so tun, als hätte ich selber gesehen.
Ja, pass auf. Also ich finde, man muss es sich unabhängig davon, ob man jetzt das früher geguckt hat oder irgendwie riesen Fan ist, es ist sehr interessant zu gucken, weil es das Beste und das Schlechteste der Entertainment-Industrie zeigt. Und zwar richtig, richtig hart. Auf der einen Seite, um es mal einzuordnen, Friends, das sagen die da auch, hat 100 Milliarden Views gehabt. In seiner 100 Wahnsinn. Milliarden in, glaube ich, 130 Ländern übersetzt und so. Es gibt nichts Größeres. Ich glaube, Seinfeld vielleicht noch, aber Friends ist die größte Comedy-Serie der Welt. Ne? Und 17 Jahre später haben sie es jetzt geschafft mit, man hört, zwischen 2 und 3 Millionen pro Star.
Nein.
Dass die das gekriegt haben, um genau, wie du sagst, eine Pressekonferenz abzuhalten. James Corden moderiert. Auch vor ein bisschen Publikum und die erzählen nochmal, wie es da war und wie laufen durch die alten Kulissen und so. Das ist aber, und das ist zum einen, zeigt es halt so das Geile an der US-Entertainment-Industrie so, das ist halt alles aufgeblasen mit Gast, da ist Lady Gaga, die singt dann nochmal Smelly Cat, was so ein Insider war bei Friends mit Lisa Kudrow, singt sie das zusammen. Dann kommt Justin Bieber, macht so eine Art Modenschau mit den alten Kostümen.
Die hat er selber an, oder was?
Ja, hat er selber an. Also wirklich die größten Stars machen da mit und werden so kurz zugeschaltet, gucken mal kurz rein und du hast so das Gefühl, es ist alles so eine Familie und krass und alles ist so auf Entertainment ausgelegt. Die Fragen, und das ist auch, da kommt es auch so ein bisschen, es ist alles geskriptet, es ist alles vorgesagt, also jeder Gag, jeder Einwurf ist durchgeplant, durchgetaktet, du merkst halt einfach, da ist so eine...
Wie eine gedrehte Folge eigentlich, oder?
Ja, ultra krass.
Also ach so, das ganze Gespräch ist vorher geplant.
Ich kann es jetzt nicht bestehen, aber man merkt schon die Schlagfertigkeit von den einen oder anderen, von den Darstellern dann, die funktioniert nur, wenn vorher die Frage auch schon dazu passt oder die Frage aus dem Publikum dazu passt, dann kommt der perfekte Gag dazu, von Leuten, die eher vorher so aussahen, als würden sie gar nicht so richtig mitkriegen, was hier eigentlich noch los ist. So, und deswegen habe ich so die Vermutung, dass das alles sehr gut, also die werden jetzt nicht wirklich...
Jetzt kapiere ich dieses Ding überhaupt mal.
Jetzt werden sie nicht wirklich noch Zuschauer, ja, fragt mal irgendwas, was ihr wollt. So, das ist dann, ja. Da sind alle einfach einen Tick zu schlagfertig für. So, und gleichzeitig merkt man aber auch, die spielen zum Beispiel so alte... Die zeigen alte Szenen und machen dann nochmal so eine Drehbuchlesung dazu. Und daran merkt man halt, was das für Götter sind im Timing, im Witz, was die mit den Zeilen, die geschrieben, super langweilig sind. Das ist auch eine Szene, die, die zeigen sie so ganz bildlich. Da müssen die Friends einfach nur eine Couch die Treppe hochtragen in den fünften Stock. Und das liest sich im Drehbuch super lame. Da steht nur, höher, höher, höher. Oder kippen. Also so ultra langweilig. Da schläfst du ein beim Lesen. Und was die dann, die Schauspieler, durch die Betonung, durch das Timing in der Szene daraus machen. Und da kriegst du echt Gänsehaut. Und dann denkst du dir, es gibt in Deutschland leider, muss man sagen, nicht eine Person, die sowas hinkriegt. Und davon haben die da fünf zusammengesetzt. Und gleichzeitig, jetzt kommt man auch zu dem Schlechten, es ist halt alles so, man merkt, zum einen, es ist halt der Zahn der Zeit, der da an denen nagt, nämlich es sind 17 Jahre vergangen seit der letzten Folge von Friends.
Sag mal, ist dieses Meme, ja, dieses Chandler-Meme, wie der mit verschränkten Armen da sitzt und wie so ein...
Das ist Joey.
Das ist Joey, genau, ja. So rum, genau, der dann, ach nee, genau, Chandler ist ja der Dings, genau. Mhm. Joey, der dann da sitzt, der dann so jetzt momentan so als irisches Daddy-Meme, mhm, jetzt für alles Mögliche benutzt wird, das ist daraus, ne?
Das ist daraus, ja.
Okay.
Also er ist ein bisschen fülliger geworden und naja, man sieht halt 17 Jahre sieht man jedem an, ne? Mhm. Und dann sieht man aber auch sehr genau, dass im Grunde von den 5 Leuten 4 Leute, ist alles nur meine Vermutung, aber eigentlich damit überhaupt nicht klarkommen. Die kommen nicht mit dem Altern klar, die kommen nicht mit der Situation da, dass sie sich nochmal in jungen Jahren sehen müssen, was so eine Reunion...
Achso, das ist ja auch eine Belastung.
Na, das ist,
ja.
Also man spürt so, da ist halt Botox in jeder Stirn, in jedem Gesicht.
Das verstehe ich
und
aber.
Die Zähne sind ein bisschen zu weiß und so. Und Joey ist eigentlich der Einzige, der dieses Meme geworden ist, wo man so das Gefühl hat, der ist gerade dabei, so mit Würde zu altern. Der ist natürlich ein bisschen dicker und, ne, sitzer, aber der ist der Einzige aus der Truppe, dem ich eine Zufriedenheit unterstellen würde. Alle anderen wirken auch so ein bisschen, sie spielen dieses Riesenrad, was ich vorhin gesagt habe, diese Unterhaltungsindustrie in Perfektion. Die spielen sie mit, die setzen sich dahin. Es ist alles unglaublich und dass wir uns wiedersehen. Natürlich sind wir beste Freunde und dies und das. Man weiß, die hassen sich. Also man spürt es irgendwie. Die reden kein Wort miteinander. Die haben sich 17 Jahre nicht gesprochen. So. Und dieser Vibe geht darum. Und dann ist es halt so krass zu sehen, dass Matthew Perry, der zeigt das schlechte Gesicht von dieser Industrie, weil durch verschiedene Schicksalsschläge auch in seinem Leben und er ist alkoholabhängig gewesen oder ist es, ich weiß es nicht, drogensüchtig gewesen oder wie auch immer wieder der Stand ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber der kann nur ein Tick nicht so gut diese Fassade aufrechterhalten, wie die anderen Friends, die da sitzen. Mhm. Nur ein Tick. Und das führt dazu, dass am nächsten Tag alle Zeitungen weltweit darüber schreiben, sie machen sich Sorgen um Matthew Perry, weil er so geistesabwesend war und weil er dies und das. Und er sitzt einfach nur da und ist nicht so amerikanisch.
Interessant, weil
ich habe diesen
Ausschnitt tatsächlich nur gesehen und er hat irgendwie auch wahrscheinlich um die, hast du ja gemerkt gerade, ne? Ja. Es hat ja voll dieses Framing seines Zustandes mit einem vermeintlichen Beleg, der natürlich nur ganz kurz war. Das hat funktioniert bei mir, ne? So, weil ich habe einfach so ein bisschen was gesehen. Aber wie du es ja beschreibst, ist er der am schlechtesten lügt.
Genau. Ich glaube, er kann einfach nicht mehr dieses Riesenrad Entertainment-Industrie so mitspielen und wirkt dadurch wie ein Fremdkörper auf dieser Bank. Und es ist aber faszinierend, weil wenn man sich so guckt, was macht er denn eigentlich? Er hat eigentlich gute Gags. Er sitzt ein bisschen angestrengter da. Er hat so die Arme auf den Knien statt so zurückgelehnt. Oder er guckt manchmal so hin und her und beteiligt sich jetzt nicht an jedem Quatsch. Und er lacht auch nicht bei jedem Scheiß mit. Das sind seine Vergehen. Und die führen dazu, dass das so dermaßen in dieser Plastikwelt mit einem James Corden, der da, das ist alles so ultra fun, ne? So über 100 Minuten das so abentertaint. Was man auch bewundern kann. Aber da sieht man, wo das hinläuft, wenn es scheiße.
Verstehe, was du meinst. Das ist praktisch der Moment, wenn im Disneyland Mickey Mouse den Kopf abnimmt und erstmal eine raucht.
Richtig. Ja? Das ist Chandler.
Das ist so diese, ja, klar. Das ist halt das hinter den Kulissen und ein bisschen auch die Fratze, die man erahnen kann, wenn man es denn möchte. Oder man lässt sich eben auf das ist wie dieses eingefrorene Lächeln von so Turniertänzern.
Ja.
Kennt ihr das, wenn die so ganz angestrengt so tatsächlich sich fast sportlich darum bemühen müssen, ganz breit zu grinsen, während die verrücktesten Verrenkungen machen und da rumgewirbelt werden in irgendeinem Mambo. Ja, und währenddessen immer so ganz geisteskrank, so total doll lachen dabei, ja. Wo man auch immer denkt, warum macht ihr das? Das wirkt halt wie Verrückte, Ne? Ihr wirkt nicht gut gelaunt oder fröhlich oder ich weiß nicht, was das transportieren soll, sondern ihr wirkt, als hättet ihr sie nicht mehr alle. Und das ist ja auch so ein bisschen die Entsprechung da, die du da gerade beschreibst.
Aber was ich auch krass fand, Jakob, was ich auch meine mit dem, was man so bewundern kann in der Industrie, die zeigen dann auch so, wie sie alte Folgen aufgenommen haben und das ist ja alles vor Live-Publikum gewesen. Es wirklich wird aufgeführt wie ein Theaterstück, die ganze Folge. Verschiedene, manche Episoden nicht, aber es gibt die Folgen, die eins zu eins durchlaufen vor Publikum. Und die machen dann, was ich ultra spannend fand, da ist so eine Armee von Autoren, die wartet hinter der Kamera, wie als wäre es käme so ein Sprint jetzt gleich. Und die warten darauf. Und dann haben sie gesagt, so, wenn die Gags vorgetragen werden in diesem Theaterspiel und das Publikum lacht in dem Moment nicht. Pause, die Autoren stürmen rein. Es gibt hinter den Kulissen, die stehen da im Kreis rum und machen so ein Brainstorming. Okay, was könnten wir machen? Okay, der muss zum Buffet, dann sagt er, er könnte sagen, oh, ich hole mir jetzt All-You-Can-Eat-Buffet. Ah, ich hole mir jetzt mein Geld zurück. Okay, nehmen wir. Zack, der Schauspieler kriegt das gesagt. Du sagst jetzt, wir wiederholen die Szene, wir fangen jetzt nochmal an. Du sagst dann den Gag und wenn der fruchtet, läuft's weiter. Also in dieser Live-Situation, die Autoren immer, jeder Gag wird hinterfragt, funktioniert er, ansonsten Stopp, neuer, schnell ausdenken, weitermachen.
Das hätten sie bei den dreisten drei auch mal machen sollen.
Meinst du, da fließen auch 3 Millionen, damit die mal wieder zusammenkommen?
Also ich fände es toll, wenn Markus...
Ralf Schmitz, Mirja Bös.
Markus Majowski mit so einem
unterdrückten... Matthew Perry sitze ich da vor der Kamera.
Du sitzt da, genau, und Markus Majowski mit so einem unterdrückten Wutanfall. Sitzt er da und faselt irgendwas von Telekom.
Aber es ist doch auch wirklich spannend, so als Fazit, dass wenn Leute etwas sehen wollen, dann kriegen die das auch gezeigt, ne? Also egal, ob dann so eine Serie vorbei ist und die ist eigentlich seit 100 Jahren im Kasten, Leute wollen die nochmal sehen, dann gibt's die Knete und dann werden die nochmal gezeigt.
Das ist ja,
ne,
eigentlich so die Luxusversion davon und da hat es ja noch ein gewisses Renommee, ne? Da gibt's noch viel Knete, das gucken viele Leute, kommt ein toller Moderator. Was ich manchmal gucke, heimlich, ist ein Sender, der heißt HGTV. Kennt ihr den?
Nee. Ja. Doch.
Home and Garden TV heißt das. Aha. So, und das ist halt so Einsatz, den wir wenden den ganzen Tag. Ne? Das sind gute Sachen teilweise. Manchmal sind das irgendwie so Promis, dann kommt auf irgendwie so Brad Pitt und baut da irgendwas um, ne? Und trifft sich da mit einem Architekten und macht da irgendwie so ein Haus da irgendwo. Aber meistens, muss man sagen, sind es irgendwelche Schrottbuden, die umgebaut werden. Und eigentlich im Großen und Ganzen immer dasselbe. So, ne? Finde ich aber manchmal, es hat was Beruhigendes, es hat so ein bisschen was Hypnotisches, sich das anzugucken.
Ist es eine amerikanische Sendung?
Ja, ja, gibt auch ein paar deutsche Produktionen da, aber das meiste läuft es so durch, so typisch amerikanische so Haussendungen, wo da irgendwie umdekoriert wird oder da irgendwas neu gebaut wird und so. Und da haben sie dann aus einem echten Haus haben sie praktisch das Set nachgebaut, was ja nur als Set existiert, aber das haben sie in ein echtes Haus reingebaut, der Brady Family. Die Brady Family ist so eine amerikanische, ich glaube aus den 60er Jahren oder so, 60er, 70er Jahre, so eine amerikanische Familienserie, die auch so ein bisschen witzig war, aber vor allen Dingen erstmal so ein bisschen der amerikanische Traum der heilen Welt, so ein bisschen, so ein bisschen, was es vorher schon gab mit Gute Nacht, John Boy, ist da so ein bisschen weitergetragen, etwas moderner und so. Und dann haben die also da diese ganzen Sets, die einen sind, das Schlafzimmer der Mutter und die Kinderzimmer und was eben die Leute, die das früher geschaut haben aus der Serie kennen, haben sie in ein echtes Haus reingebaut. Und dann haben die alten Schauspieler der Brady Family da nochmal hingeholt, aber nicht für 3 Millionen. Und da kam auch nicht James Corden, da kam so ein Auto, und dann sind die da alle ausgestiegen und mussten sich das da angucken und die haben genau dasselbe gemacht, nur da standen wirklich so ein paar popelnde Nachbarskinder und haben gedacht, was ist denn hier los? Ne? Also das war das Ganze und trotzdem natürlich super amerikanisch, ne? Wie so, wenn man nochmal wenn man nochmal so einen großen Star holt, der dann aber irgendwo in so einer kleinen Stadt ein Autohaus eröffnet. So die Stimmung war da, ne? Ein bisschen so die Murmelpromis unter den Reunions.
Wenn aber, wir jetzt so ein Halligalli-Reunion machen,
Frage, ja.
Wo läuft das hinaus? Kommt James Corden oder
Halligalli?
Oder Ingolf Lück?
Ich glaube eher, aktuell kommt eher so Hugo Egon Balder.
Ja.
Ich glaube.
Und wer hätte in der Idee mehr Botox? Du oder Joko?
Weil Joko ist natürlich natürlicherweise, das kann ich auch neidlos anerkennen, der schönere Mann. Mhm. Und Joko braucht nicht so viel. Joko, der zieht sich auch so einen Tick besser an als ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht gut anziehe, aber mir ist halt oft so egal. Und ich bin ein bisschen farbenblind, das sieht man auch manchmal in meiner Outfit-Wahl und so. Und Joko hat da schon das bessere Händchen. So, und der sieht schon schöner aus als ich. Das muss ich einfach so sagen. Also der wird nicht ganz so früh. Ich muss halt früher anfangen mit dem Botox, damit man den Übergang nicht so spürt.
Das ist es. Das ist, ne, der
weil,
Trick, ne?
Weil ich muss eigentlich jetzt, weil guck mal, hier hängen ja so alte Bilder noch rum, ne? Auch so irgendwelche Gruppenbilder von Halligalli. Auf dem einen bin ich zum Glück schon vorher abgehauen, da bin ich nicht drauf. Aber es gibt manchmal so alte Bilder hier, wenn man sich die anguckt, das hat auch ein bisschen was Trauriges manchmal, weil man natürlich schon sieht, wie wir hier so verschrumpelt sind, ne?
Ja.
Na klar, guck's dir da mal an. Du siehst da auch ein bisschen fitter aus als jetzt. Und du auch, Schmidt. Obwohl, Schmidt hat sich eigentlich gut gehalten. Du hast nicht so viel Falten und so. Aber bei mir, ich muss jetzt langsam anfangen mit dem Hyaluron, dass ich dann nicht irgendwann aussehe wie so eine, dass ich nicht aussehe wie so eine Katzenlady irgendwann, ne? Dass man sich so langsam an meinen Zustand gewöhnt und irgendwie das Gefühl hat, ich bin da halt so reingealtert, ne?
Ja.
Weil es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass sich das Gesicht oder auch der Körper oder das Aussehen so verändert. Das Problem ist nur, wenn es von heute auf morgen passiert. Ich muss mich so langsam reinoperieren in so eine neue Lebensphase, dass man einfach denkt, ich bin so geworden.
Und wenn operieren, dann im Urlaub. Dass man sagen kann, nach dem Urlaub, man ist einfach nur sehr erholt. Mhm. Man sieht so frisch aus, man kam mal runter. Und deswegen sieht man einfach fantastisch aus.
Was soll
aus.
Ich denn machen? Also ich könnte mir meine Augenringe könnte ich mir, ich glaube, die kann man gut unterspritzen mit Hyaluron.
Mhm.
Das sieht, glaube ich, schick aus. Wenn ich hier so die Augenringe wegmache, dann würde ich das hier so ein bisschen auffüllen.
Ja.
Dann würde ich mir die Wampe absaugen.
Ja.
Das Problem ist, habe ich immer überlegt, wenn ich mir jetzt die Wampe absaugen lasse, dann müsste ich ja den Rest auch machen, weil sonst sieht es ja total komisch aus. Also weißt du, man muss das ja ein bisschen angleichen. Man kann jetzt nicht überall da mit dem Stäbchen rein und da was rausziehen.
Ja.
Also das lasse ich, glaube ich, einfach. Ja, und sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
Ach, du bist ja, für mich bist du immer noch schön.
Ja, schön genug.
Schön genug,
reicht
ja.
noch, ne?
Nee, das reicht noch.
Für ProSieben reicht es.
Für ProSieben
reicht. Und für in eine Reunion da ein bisschen blöd daneben sitzen, ne? Das werde ich wohl auch noch hinkriegen.
Oh, das würde ich jetzt wahnsinnig gern sehen. Weißt du, dann nochmal so billig das Alter schon längst abgeschrottete Studio dann nochmal so aufbauen.
Ne, nachbauen.
Ja, so nachbauen.
Aber halt billig.
Genau, billig, ja.
Ja, genau.
Und dann so Gammel-Couch hin.
Ja, das wäre schön.
Und werden da alle nochmal rübergescheucht.
Meine Güte. Weißt du, was ich letztens gedacht habe von wegen alt werden und so? Wenn es irgendwann mal ein Biopic gibt von Viktor Orban, ne?
Ja.
Wenn irgendwann mal Viktor Orbans Leben verfilmt wird, ne? Ist mir aufgefallen, dass mittlerweile ohne großen Aufwand Harpe Kerkeling das gut spielen könnte.
Einfach, weil er so ein fantastischer Schauspieler ist.
So. Ja. Und weil er diesen Akzent gut nachmachen kann.
Ja.
Weil er dieses Ungarisch gut nachmachen kann.
Ja,
ja, es ist mir nur so aufgefallen. War nur so eine kleine Beobachtung.
Ich möchte mich einfach eigentlich nochmal bedanken bei allen, die bei der Aktion Honigmann mitgemacht haben und da zum Boxhagener Platz gegangen sind und da Honig gekauft haben oder Honigkerzen und so.
Ich wollte auch noch zum Honigmann am Samstag, aber da war er schon weg. Ich glaube, er hatte halt wirklich, er hatte den Tag seines Lebens.
War der schon im Grill Royal?
Da war der schon, genau. Da hat er schon, war er schon mit der Knete durchgebrannt. Der macht nie wieder Honig, glaube ich.
Aber es war auch wieder symptomatisch für das Internet, in Anführungszeichen.
Ja.
Ich hab wie so ein Countdown runtergezählt, bis natürlich die ersten kritischen Stimmen kommen, die mir dann irgendwie wieder, also wirklich, du machst so was Harmloses wie, Gott geht halt mal da einen Honig kaufen auf dem Boxhagener Platz. Ja.
Und irgendwann sagen sie, ich zitter deine Eltern an.
Ja,
was, warum?
Es kommt dann einer, der mir dann erklärt, wie kann ich nur so undifferenziert und so blauäugig hier zum Honigkauf aufrufen.
Wieso nochmal?
Es hat mich so wenig interessiert. Irgendeine Doku soll ich mir angucken, da merke ich, wie da die Bienen ausgebeutet werden, wenn es der falsche Honigmann ist und so. Es interessiert mich ein Dreck, Leute.
Das sind
Kauft
die,
Honig.
Das ist nämlich das große Missverständnis, wie bei den Elfen in Hogwarts. Oder Hermine mal denkt, die werden ausgebeutet, aber alle sagen, nee, die haben da Bock drauf. Ja.
Also wirklich, wo kommen wir denn hin, wenn man nicht mal mehr Honig kaufen darf? Ne?
Ja.
Wenn wir jetzt von Friends gesprochen haben, was ist denn eure Lieblingsserie? Gibt es so eine, die ihr so blind empfehlen würdet und sagt, das ist die beste Comedy?
Die beste, ja, das Ding ist, ich gucke ja nicht so Comedy-Serien, also komischerweise.
Warum?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, weil ich dazu oft nicht in der Stimmung bin. Es ist selten so, dass ich sage, oh, jetzt noch was Witziges.
Echt? Es gibt ganz viele Tage, da kann ich nur noch was Witziges gucken. Da belastet mich das irgendwie jetzt, mich in so eine Serie reinzufriemeln. Dann gucke ich immer am liebsten irgendwelche ollen Dokus bei ARD oder ZDF. So gucke ich super gern ZDF Zoom oder irgendwie so eine Scheiße. Da kann ich stundenlang irgendwie jemanden, der auf dem Fischmarkt irgendwie Aale verkauft, da begleiten. Das liebe ich richtig. Das ist richtig so eine Massage fürs Gehirn. Aber was ich immer ultra gern gucke, ist Curb Your Enthusiasm. Und da hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass die 10. Staffel ja da ist. Und die suchte ich gerade rein. Also es ist für mich das Todeslustigste, was es gibt.
Hast du die letzte Folge gesehen?
Nee, noch nicht. Ich bin bei Folge 3 oder 4.
Eine Anekdote, die wirst du lieben.
Ja.
Der hat, Larry David hat so ein neues Auto, so ein Elektro-BMW, ne? Mhm. Und der findet in dem Autohaus die Lakritz so geil, weil das sind natürlich deutsche BMW und deswegen kommt der Lakritz kommt aus Bayern und gibt's sonst nirgends außer in dem Autohaus. Deswegen erfindet er jeden Tag einen Grund, was an seinem Auto kaputt ist, ne? Und dann geht hier da die Lenkung und dies und die Lichter und alles, ne? Und langsam wird er so verdächtig von dem Autohausbesitzer, dass er gar einfach jeden Tag hier kommt und da nie was dran ist, aber er immer so ein Ding macht und er wird verdächtigt, dass er das auf die Lakritz abgesehen hat. Und der wird da zur Rede gestellt und das findet Larry David so unerhört, dass ihm da vorgeworfen wird, er würde wegen der Lakritz hier jeden Tag da ankommen, dass er, dann sagt der Autobesitzer, dann kaufen Sie doch auch mal ein Auto. Ja, dann kaufe ich halt ein Auto. Und dann kauft er das teuerste Scheißauto, das dieses Ding hat, einfach nur, um ihm zu beweisen, dass er nicht wegen der Lakritz kommt, sondern ein Auto gesucht hat. Also das finde ich super gut. Ja,
ist ultra, ist wirklich sehr
gut. Ja, die ist mega gut.
Also Curb Your Enthusiasm finde ich auch sehr lustig, tatsächlich. Aber manchmal ist es fast zu beklemmend für mich. Ich muss manchmal mir noch albernere Sachen, also wenn dann so richtig albern, wenn dann gucke ich SpongeBob.
Was? Wirklich?
SpongeBob gucke ich sehr gerne. Da könnte ich mich wirklich totlachen. Das könnte ich den ganzen Tag gucken, SpongeBob. Das finde ich wahnsinnig lustig. Oder sowas wie Malcolm mittendrin. Mhm. Ja. Malcolm mittendrin habe ich so doll gelacht, als Bryan Cranston, der ja nun immer unterjocht wird von seiner Frau, dann irgendwann den Verdacht hat, er hätte Krebs und sich super doll freut, weil das endlich mal ein Grund ist, dass er zu Hause offiziell leiden darf. Dass er von seiner Frau nicht gezwungen werden kann, nach dem Motto, du machst jetzt aber trotzdem alle Sachen, die du immer machen musst und den Müll rausbringen und dies und das und so. Und er freut sich wahnsinnig, weil er endlich mal etwas hat, wo er zu Hause eine Sonderstellung hat, dass er eben nicht mehr seinen Stiefel da durchziehen muss. Und er könnt, und auch über diesen Dewey heißt er, glaube ich, ne? Ja. Über den und auch über seinen Kumpel, der immer so schwer atmet, ne? Der im Rollstuhl sitzt, der immer nur beim Ausatmen reden kann.
Oder der dumme Bruder, der sich nachts einem Rudel Hunde in einer Folge anschließt und mit den Hunden um die Häuser zieht und um seine Hierarchie kämpft.
Das finde ich unglaublich lustig, wenn das wirklich so komplett rausgenommen ist aus irgendwie tatsächlich, also manchmal gibt es dann so, ich habe zum Beispiel auch gerne früher die Serie Louis geguckt und so, aber das wurde mir dann immer irgendwann zu heftig. Es gab immer den einen Moment, da kippte es dann so und immer diese Gefahr zu haben, gleich hinter der nächsten Ecke lauert die Tragik. Das ist ja manchmal so bei sehr lustigen Sachen, dass das eben nah beieinander liegt und man immer nie so richtig weiß, ist jetzt in der nächsten Szene gleich wieder sowas, ne? Und da werde ich hineingeworfen in irgendwelche Gedanken, auf die ich jetzt gar keinen Bock habe. Deswegen gucke ich manchmal so bestimmte Sachen nicht. Also dann muss es, bei SpongeBob weiß ich, da wird mir jetzt nichts übers Leben vermittelt.
Das ist nämlich so, weil hier ein Humor ist ja auch eine Dienstleistung, ne? Da wird eine lustige Serie gemacht und dann will ich lachen. Und da gibt's jetzt eine riesen Frechheit. Es gab zwei super gute Staffeln von Master of None mit und von Aziz Ansari und jetzt ist die dritte Staffel raus und da geht es jetzt um seine Freundin und um so eine Liebesgeschichte und die erste Folge ist einfach so ganz so artifiziell und so schön erzählt und wird so ganz tief eingetaucht in dieses Verhältnis von den beiden Frauen, die irgendwie ein Paar sind und wie die miteinander umgehen, wie die leben und dann, das ist alles so todeslangweilig und so künstlerisch, dass ich so richtig stinksauer war, dass ich so denke, Mensch, das soll eine lustige Serie sein, das war zwei Staffeln lang lustig, was soll denn diese Scheiße jetzt? Und man merkt so richtig, wie jemand, der so die ganze Zeit lustig sah und sich jetzt mal so gedacht hat, ich kann aber auch anders, ich habe auch so einen Blick für ein schönes Bild und ich kann mich da auch so mal so rein verlieben in so ein paar tolle Dialoge, die einfach nur so reduziert sind, wo ich gar nicht mal so auf den Gag suche, Versuche. Es muss nicht immer alles auf eine Pointe. Doch, muss es, wenn es witzig ist, dann soll dann
naja,
muss es witzig
das,
sein.
Das ist doch immer das Problem, das ist oder oft das Problem. Ich glaube, in diese Falle ist man natürlich weniger prominent, weniger groß, aber da kann man da rein tappen, wenn man jetzt niemanden mehr hat. Das Ding ist, man wird mit da irgendwas bekannt. Und dann gibt es so eine Art vergiftetes Geschenk von seinem Arbeitgeber, in dem Fall dann dem Auftraggeber, dem Streamingdienst oder sonst wem, der da sonst den kreativen, die kreativen Entscheidungen mittrifft. Und dieses vergiftete Geschenk ist kreative Freiheit.
Ah.
Ja, das ist genau wie bei einer Band. Die machen 3 Hits und zwar genauso, dass sie schön im Radio laufen, super, 3,5 Minuten lang, durchgehendes Schlagzeug, nicht so viele E-Gitarren, sehr gut, Riesenhit, alle lieben es. So, dann haben die verkaufen die da 1 Million Singles von und dann muss praktisch der Plattenfirmenchef irgendwann sagen, weil sie eben jetzt eine große Unabhängigkeit haben und eine Entscheidungsfreiheit einfordern, weil sie sagen, sonst gehe ich zur anderen Plattenfirma, muss der Chef sagen, gut, dann kann ich euch da jetzt nicht mehr reindrehen, dann macht mal, was ihr wollt. Und dann kommt die nächste Single und die ist super scheiße. So, und das ist auch, glaube ich, oft das Problem von so One-Hit-Wondern, dass die danach dann selber entscheiden dürfen, was sie machen. Und das ist natürlich schlecht. Oft.
Aber vielleicht ist es auch so ein ganz natürlicher Trieb von Künstlern, dass man sich halt nicht so festlegen will. Also ich meine, wenn, ich sag jetzt mal so, wenn man so für eine Sache nur bekannt geworden ist und da abgehypt wird, dann ist es ja ganz natürlich, dass man dann sagt, guck mal, ich habe auch noch anderes im Angebot.
Ja, aber das ist, es kommt drauf an, in was für eine Ausstülpung das dann wirklich passiert. Das ist wie Conan O'Brien mal gesagt hat, dass Steve Martin wollte zu Gast sein in der Sendung, aber er wollte nur Banjo spielen. Man sagt, ja, wenn wir einen Banjo-Spieler hätten haben wollen, hätten wir uns einen gebucht.
Ja.
Wir wollen, dass Steve Martin witzige Sachen sagt.
Ja.
Wenn er jetzt Banjo spielt, ist nicht so witzig.
Ja. Das ist genau der Punkt. Jeder hat ja auch seinen Rucksack zu tragen. Der Aziz Ansari ist in der Auswahl von Netflix-Sachen für lustige Sachen. Wenn ich was Lustiges, dann klicke ich ihn an. Wenn ich da was Trauriges sehen will, wo sich zwei verlieben, dann glotze ich da einen scheiß Netflix-Film. Dann klicke ich was anderes an.
Ja.
Bin ja nicht sauer.
Ja, so eine gewisse restkünstlerische Würde muss man dann schon auch lassen.
Nee.
Doch.
Ja, das ist wie du guckst da irgendwie die Lindenstraße und auf einmal ist es ein Musical, will keine Sau sehen.
Also im Fall der Lindenstraße schon.
Du würdest das sehen wollen?
Ja, na klar. Es gab doch diese tolle Folge, da hat doch Iffy, ach, das wisst ihr alles nicht, ne?
Nee, ich weiß
die
nicht,
hat dann geheiratet. Iffy hat doch geheiratet bei Sarikakis da. Beim Griechen aber die hat nicht richtig geheiratet, sondern sie hat ein Fest der Liebe gemacht. Die hat nicht richtig geheiratet, Vasili geheiratet.
Also Iffy mit dem Sarikakis.
Sarikakis.
Das war unfassbar. Also im Raum hat man da was gespürt. Jeder Blick hat einfach nur gesagt, so Iffy, du musst es jetzt machen. Und,
willst du über was reden, was du nicht gesehen hast?
Ja, ich wollte es auch mal ausprobieren.
Ja, bei Lindenstraße.
Klingt dir nicht so gut, Schmidt.
Dann sind die so rausgefahren und draußen auf der Straße, da vor der Lindenstraße, haben dann die Sportfreunde Stiller gespielt.
Oh.
Mhm. Das war sehr unnatürlich. Es war fast so ein Kunstgriff. Oder auch als Else Kling gestorben ist. Else Kling kennt er,
ja,
ne?
Nee. Ja, ja.
Else Kling.
Weiß ich nicht.
Das ist doch Else Kling, die Frau von Egon. Kennst du nicht? Okay, nee. Das ist praktisch die Schrei-Oma der Nation war das immer. Else Kling war so ein bisschen das tratschende Waschweib der
Lindenstraße. Doch, die habe ich schon mal gesehen.
Die
kennt
jeder, immer in so einer Kittelschürze.
Mit so einer rauen Stimme
hat den ganzen Tag das Treppenhaus gewischt, damit sie ja nicht verpasst, wenn sich irgendwo einer streitet durch die Tür.
Ja.
Und hat dann da immer so kleine Feuerchen angezündet und so. Und als die dann irgendwann starb, ist sie tatsächlich in der Lindenstraße in so ein weißes Licht hineingelaufen und weg war sie. Ja, das ist wirklich passiert. Also es gab immer mal wieder so weirde Momente bei der Lindenstraße, wo dann jemand tatsächlich in ein buchstäbliches weißes Licht gelaufen ist und das war der Tod von Else Kling. Und Egon, der ist aber vorher schon gestorben. Der war vorher schon nicht mehr da, also ihr Mann, aber in ihrer Wohnung, ich war mal in ihrer Wohnung, in der links, da standen noch so Bilder von Egon.
Warum warst du da?
Weil ich war bei Zimmerfrei zu Gast. Zimmerfrei, die Sendung gab es mal mit Götz Alsmann und Christine Westermann. Und da war ich Gast und dann war ich zu früh da und da habe ich festgestellt, nebenan wird die Lindenstraße gedreht.
Nein.
Und dann bin ich da hingegangen und habe da rumgenervt und habe gefragt, ob ich mal da rein darf und ob die mich da mal rumführen können. Und dann war ich überall drin.
Oh, das ist ja toll.
Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Da war ich zum Beispiel bei Carsten Flöter. Carsten Flöter ist auch in der Lindenstraße jemand, der dort in einer homosexuellen Partnerschaft lebt und praktisch diesen ganzen Bereich übernimmt in der Lindenstraße. Und damit das die Leute halt auch schnell kapieren, wo sie jetzt sind, ja, ist diese Wohnung, so wie man das zumindest als Innenrequisiteur der Lindenstraße sich vorstellt, auch ein bisschen schwul eingerichtet. Also es gibt da, also so, weil, damit man nicht erst immer erzählen muss, wir sind jetzt bei Flöter zu Hause, wurden da immer, waren ganz viele Sachen in Penisform.
Nee.
Zum Beispiel, der hat da Nudeln in Penisform, da gab es einen Salzstreuer als Penis. Es stand da so rum, es war so die Einrichtung. Oh, und da gab es so Keksform, ne, auch als Penis. Kerzen, Penisse.
Mhm.
Und wo man hinschaute, waren Penisse. Also Sachen in Penisform.
Subtil ist anders.
Ja, aber man kann das halt nicht die ganze Zeit immer miterklären und so. Und dann bin ich da so rumgelaufen und das war für mich, war das irre.
Aber du als Prominenter, du bist ja gern gesehener Prominenter auch. Du bist ja noch ein hochwertiger Promi, ne?
Noch?
Noch, klar, du, das ist 10 Minuten später, kann man Murmelpromi sein, aber du bist noch hochwertiger Qualitätspromi. Gibt es noch eine, gibt es einen Film oder eine Serie, in der du selber gerne mitspielen würdest?
Ich war kurz davor, bei der Lindenstraße mitzuspielen. Ich habe sogar schon Gespräche geführt, aber dann hat das irgendwie nicht geklappt. Nun gibt's die ja bekanntlicherweise nicht mehr. Und da hatte ich mir vorgenommen, das hätte ich nämlich so witzig gefunden, wenn ich da nur einen kurzen Auftritt gehabt hätte, so eine Folge, sage ich irgendwas und so, aber durch meinen Nachnamen, in meinem Rollennamen, habe ich praktisch schon immer existiert.
Ah.
Weißt du, stell mal vor, ich wäre einer der Söhne gewesen, die aber nie aufgetaucht sind von Mutter Beimer oder so.
Ja.
Das heißt, durch meinen Namen kann ich rückwirkend wie so eine rote Linie durch die komplette Serie Lindenstraße ziehen, weil ich mit meinen mittlerweile 37 Jahren, stell mal vor, ich bin der Stiefbruder von Klausi Beimer oder sowas. Oder ich wäre ein Zänker.
Mhm.
Ne? Oder ich wäre irgendwie der verheimlichte Sohn von Rainer Ehrlich. Bill Mockridge, der neue Mann von Mutter Beimer.
Ach so.
Ja. Aber stell mal vor, wie das gewesen wäre. Kann man sich nicht vorstellen. Oder, oder ich wäre sowas gewesen wie Robert Engel, der unterm Dach wohnt und alle terrorisiert.
Ich stelle mir gerade nur eins vor, wie Klaas Modern Family nicht guckt. Wie
Modern Family liebe ich.
Ja, Parks and Recreation nicht guckt.
Mag ich auch.
Und stattdessen alles, jedes Detail weiß von dem Zenker und von dem Issi oder wie er heißt. Und
Iffi, das ist eine Frau!
Ja, was weiß ich.
Ich weiß nicht mal, wie viel Uhr das gekommen ist. Kein Schimmer.
18.40 Uhr sonntags kam das. Das habt ihr nicht geguckt.
Und du hast ja auch noch nie im Tatort zum Beispiel mitgespielt, ne?
Nee, will ich auch nicht. Aber
warum denn
Hubertchen
nicht?
Hatte ein Windrad auf dem Dach. Das ist der Mann von Rosi. Der ist aber schon, ich glaube, Mitte der 90er gestorben.
Ach so.
Ja. Und Rehlein.
Wer ist Rehlein?
Kennt ihr alle nicht, ne?
Nee.
Gespielt von Bertha Griese. Ihr Mann hat ein bisschen gestottert, hat sie aber immer Rehlein genannt. So war das.
Also mit anderen Worten, das ist schade, dass es die nicht mehr gibt, die Lindenstraße.
Ich finde schon, ja. Naja, ich finde deswegen schon, weil es... Also Deutscher ging es eigentlich. Es hatte so irgendwie was, ich hatte sowas von Deutschland aus meiner Kindheit. Dieses 90er Jahre Westdeutschland.
Du bist eine alte BRD, ne?
Ja, alte BRD, ja. Das ist so ein bisschen
Kanzler
dieser
Bungalow.
Ja, genau, das war und auch Geißendörfer, der natürlich mit einem gesellschaftlichen Anspruch daran gegangen ist, der so immer eine Woche Zeit war. Es gab immer praktisch ungedrehte Szenen. Ja, also Szenen, die ausgelassen wurden. Sonst haben die 6 Wochen vorgedreht, so wie überall, ne, in so wöchentlichen Serien. Aber es waren immer Szenen, die wurden nicht gedreht. Und da wurden dann aktuelle Ereignisse ganz schnell noch gedreht, bevor sonntags dann die Folge kam.
Krass, ja.
Das heißt, wenn irgendwas Krasses passiert ist, was in Deutschland Thema war, dann wurde das noch schnell eingearbeitet. Und unser Freund Lars Jessen war teilweise Regisseur bei der Lindenstraße.
Nee.
Hat da angefangen als Prakti oder irgendwas. Und war dann Regisseur der Lindenstraße.
Und wir gucken neidisch nach Amerika.
Gerade sagen, ne? Wir haben alles.
Wann kommt hier die große Reunion? Mutter Beimer nochmal raus.
Ja, wird schwierig. Also, es dauert jetzt, ich glaube, man muss jetzt noch ein bisschen warten. Also,
ja,
muss man jetzt noch so in 5, 6 Jahren und dann gucken wir noch, wer noch über ist.
Was macht ihr jetzt noch mit der gewonnenen Freiheit, der Lockerungen? Ich bin wirklich, muss ich erst mal sagen, ne? Also die Inzidenz ist runtergegangen, das ist schön und gut.
Ja.
Aber dass man wirklich die erste Ausfahrt nutzt, um sofort alles wieder zu öffnen, Das, also nach allem, was ich jetzt gelernt habe in dieser Pandemie, würde ich sagen, so richtig schlau ist das nicht.
Ja, das ist, es ist so, dass jetzt ja auch die Inzidenz ein bisschen, also heute ist Mittwoch, ne? Mhm. Ein bisschen gestiegen ist sogar.
Ja.
Aber ne, wie immer schaut man jetzt darauf, wann wird irgendetwas exponentiell, und das scheint offenbar momentan, ist jetzt gerade, Stand heute, nicht zu befürchten. Ich sehe das eh nicht so. Ich habe ein bisschen, es begleitet mich ein weiteres Gefühl, was ich auch nicht so für mich persönlich ein bisschen schwierig finde. Ich bemerke das zu wenig, dass der Lockdown vorbei ist. Es ändert sich irgendwie nichts bei mir. Es ist genauso wie vorher. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich offenbar das Leben wohl nicht in vollen Zügen genieße. Weil ich irgendwie nicht merke, dass ganz Deutschland auf- oder zumacht, findet in meinem Alltag kaum statt.
Also ich freue mich jetzt hier in Berlin, ist ab 4. Juni wird noch ein bisschen mehr geöffnet. Mhm. Und ich freue mich jetzt nach der Außengastronomie auf die Innengastronomie.
Ich freue mich nur auf Shoppen, Shoppen, Shoppen.
Was ist so, willst du mal wieder in so einen Technikmarkt gehen?
Ja, Schmidi? Mal wieder da vorbeischauen.
Willst du mal wieder beim Mediamarkt sagen, dass du auch noch lebst?
Ja.
Norbert, ich bin's. Ach, Schmidi, komm ran. Wir haben neue Mikrowellen gekriegt.
Ja, guck mal, wir haben hier ganz frische HDMI-Kabel. Na, greif mal richtig zu, du.
Yeah. Ich habe jetzt kurz einen Staubsauger gesehen. Der hat die, also ich musste lachen, war aber kurz davor, ihn zu kaufen, aber habe dann doch mehr gelacht. Der hat nämlich eine Lasertechnologie, der Staubsauger. Und der steht vorne an der Bürste, ist so ein grüner Laser. Also das ist eigentlich was für dich, Klaas. Und der scannt den Boden ab nach Staub, den man mit bloßem Auge nicht sehen würde. Und da habe ich mir gedacht, du, Staub, den ich mit bloßem Auge nicht sehen würde, das ist jetzt...
Also falls du in deinem Flur mal operieren willst oder so, ne, dann kannst du vorher einmal durchfeudeln mit dem Ding, und dann ist da alles antiseptisch.
Wenn einem nichts mehr einfällt, ne, was man jetzt noch für eine Version rausbringen könnte, dann das.
Ich habe jetzt, klingt jetzt wie ein langweiliges Detail, aber ich habe mir einen neuen Mülleimer gekauft.
Ach.
Weil der alte war so voll geschmiert. Ja? So. Und außerdem hatte ich immer die falschen Müllsäcke, dann ist das immer in den Mülleimer reingefallen, und dann, weißt du, kennst das, ne? Wenn du dann irgendwie, dann fällt was daneben, ist dir das nachmittags egal, und abends, wenn du das rausbringen musst, musst du da einmal reingreifen und alles wieder in den Beutel rein. Und das war gestern. Also, und dann bin ich an dem Tag auch noch in Hundescheiße getreten und habe im Hausflur gesessen und habe mit so einem Stück Pappe die Hundescheiße aus den Schuhrillen wieder rausgemacht, damit man die Schuhe halt nochmal anziehen kann und so. Währenddessen ging viermal im Hausflur das Licht aus. So lange hat das gedauert. Bin ich immer wieder aufgestanden, habe wieder aufs Licht gedrückt, habe weitergemacht mit der Hundescheiße und dann auch dieser zusammengefallene Müllsack und so. Da dachte ich, so, jetzt reicht's, jetzt und so. Und dann wurde ein neuer Mülleimer besorgt. Und dann habe ich aber gesehen auf der Mülleimerseite, und das habe ich mir dann auch gespart, aber ich musste an dich denken, Thomas. Es gibt da einen Mülleimer, da ist es nicht nur so, dass praktisch der Sack, den man da reintut, auch dazu passt und der nicht so in sich zusammenfällt, sondern es gibt einen, den muss man gar nicht mehr anfassen, mit dem kannst du reden.
Ach.
Dann kannst du sagen, öffnen, und dann macht er so, geht er auf, sieht aus wie R2D2, und dann kannst du da deinen Scheiß da reinschmeißen.
Weißt
du,
warum ich hatte mal automatischen Müll.
Ja, hatte ich auch, aber den habe ich nicht gekauft. Weißt du warum?
Ich habe es auch nicht gekauft, weil ich es dumm fand. Also.
Ja, nee, ich hätte ihn sofort gekauft. Nee, das kann ich gar nicht erzählen.
Sag's!
Also ich bin ja ein bisschen technikbegeistert und Gadget, und ich weiß, wovon man die Finger lässt. Vor einem Missverhältnis zwischen fortschrittlich und geringer Preis.
Ja.
Das geht nie gut. Und das war so ein typisches Ding, was irgendwie zu einem Abo vom Spiegel, kriegst du so einen Mülleimer noch dazu ging. Und da weißt du, da musst du die Finger, da freust du dich einen Tag dran und redest, machst du auf. Und beim zweiten Tag geht da nichts mehr.
Ja.
Ich glaube, so schlimm es ist, muss man selbst einen entsprechenden Mülleimer für teuer Geld bezahlen.
Also da würde ich mir beim Spiegel auch mal überlegen, ob praktisch das Geschenk zum Abo ein Mülleimer ist. Wenn man direkt weiß, wohin damit.
Ja.
Das, dann lieber wie bei der Zeit, oder? Eine Genussreise machen.
Oh.
Ja. Hm? Und schön mit irgendwie Sabine Rückert oder die anderen Zeitleute, die dann da mitfahren müssen.
Wir wurden ja eingeladen, ne?
Was?
Wir wurden offiziell eingeladen. Ich glaube, nur ich wurde eingeladen. Tatsächlich eine als Genussexperte, so wie du es dir vorgeschlagen hast, auf so einer Kreuzfahrtreise da zu schwadronieren.
Ja, und das wirst du ja wo machen?
Ja, ich habe tatsächlich überlegt mit der Queen Mary nach New York. Warum nicht?
Ja, und dann kannst du jeden Tag erzählen, was dir...
Was ich gegessen habe gestern. ich gestern vom Buffet hatte.
Das ist so eine Art... Das ist so eine Art
mit Fotos und so einem Dia-Vortrag. Ja, so zeig es doch mal.
Das ist so Boomer-Instagram, ne? Dass du so einen Dia-Vortrag machst, was du gefressen hast.
Ja, das mache ich.
Na gut. Ja. Also, bin ich dafür und ich erwarte eine Postkarte.
Ja, ich will allen noch eine schöne Spargelzeit wünschen.
Ist die nicht bald wieder rum?
Ist bald, aber jetzt nochmal genießen. Jetzt nochmal zuschlagen.
Gibt es noch irgendwas anderes, auf das du dich freust, neben dem Fressen? Irgendeine Vision für dein Leben noch?
Nee.
Dann sagt jetzt da, sagt euren Satz da und dann machen wir.
Alles Gute.
Alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.